Was ja gerade auch in unserem Business passiert, der Einkauf, der dreht sich gerade, ja. Man muss halt gucken, dass man auf Nachhaltigkeit mehr geht und viele Hersteller halt müssen sich neu einspielen. Und da denke ich einfach, das kann jeder, da kann jeder bei sich selber so ein bisschen anfangen.
Ja, wir machen Food, weil letztendlich jeder von uns muss essen und jeder von uns möchte leckere Produkte essen. Und Technologie und Food zu verbinden ist immer gut und immer wichtig, weil was wir mittlerweile können in der Food-Industrie, da hätte vor 20 Jahren noch keiner dran geglaubt.
Moin moin, herzlich willkommen zur Episode Nummer 2 von Neunormal. Ja, diesmal mit vielen Einblicken in die Welt der Ernährung, denn ich habe mit zwei Food-Startups aus dem Land gesprochen, unter anderem darüber, wie Food und Technology, aber auch Food und Sustainability zusammenhängen. Ja, und ohne viel Zeit vergehen zu lassen, starten wir direkt ins erste Gespräch mit Planet V alias Lunch Vegas. Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zum Podcast Neunormal in die große Runde. genau, Planet V, Sergej ist heute bei mir, Kira auch irgendwie. Digital sind wir hier miteinander verdrahtet. Ich habe drei Bildschirme vor mir, also ich bin ein bisschen überfordert. Aber ich freue mich tierisch drauf, mit euch mal eine Runde zu quatschen. Moin moin erstmal.
Moin moin, wir begrüßen dich hier aus der digitalen Galaxie von Planet V.
Sehr cool, sehr cool. Apropos Planet V, ihr seid ja mit Lunch Vegas als Brand gestartet. Jetzt heißt ihr Planet V. Erzählt doch erstmal ganz kurz, wer seid ihr, was macht ihr, woher kam das, was war euer Weg bisher so?
Also wir sind eine Biomanufaktur, eine Lebensmittelproduktion aus Rothenklempenow. Das ist so 2 Stunden von Berlin nördlich. Löcknitz, Pasewalk ist da drumherum. Und wir sind spezialisiert auf Fleischersatz und pflanzliche vorgekochte Gerichte. Also man könnte auch sagen Fertiggerichte, aber in unserem Falle sind da keine versteckten Zusatzstoffe, Gifte, Zucker. Es ist halt alles Bio. Die Zutaten kommen von den Bauern der Umgebung teilweise. Wir versuchen das Thema also sozusagen eben nachhaltig anzugehen.
Sehr cool. Wir haben ja jetzt seit ein paar Tagen oder fast schon Wochen haben wir ja auch mal uns durch eure gesamte Produktpalette probiert und haben auch tatsächlich hier im Basislager ja einige Lunchmeals von euch im Kühlschrank zur Verfügung. Und unter anderem, persönlich glaube ich sogar mein Favorite, die klassische Nudel Bolognese. So. Und ich glaube, das ist nach wie vor etwas, was sich ja auch viele im Supermarkt fragen, wenn man so durchs Veggie-Regal geht und so weiter. Wie schafft man es denn, das Nudeln-Bolognese, und ich finde, das ist echt, echt gut gelungen, also ganz normal schmecken, sag ich mal, ohne dass man das Vegane merkt, weil viele sagen ja, ja, vegan, Soja, das schmeckt immer halb nach Baum. Habt ihr da irgendwie einen sonderlichen Trick oder ist der Anteil an Tomaten, der es macht? Wie kriegt man das so, wie funktioniert das?
Also die Art des Fleischersatzes spielt natürlich eine große Rolle. Der ist ja... ich sag mal so, der sollte keinen extremen Eigengeschmack haben oder von der Konsistenz natürlich nah an Fleisch liegen. Und da ist unser sonnenblumenbasierendes Produkt halt sehr gut, sage ich mal. Und dann geht es natürlich um die Soße auch. Ne? Die muss natürlich, es muss auch einfach so eine gute Bolognese-Geschmack, ein guter Bolognese-Geschmack sein. Aber ich sag mal, das Sonnenblumenhack macht natürlich, den Echtheitsfaktor macht, glaube ich, Konsistenz und der Geschmack natürlich auch das Produkt, der darf natürlich auch nicht zu weit vom Fleisch wegliegen und die Soße, die drei Faktoren.
Ihr habt ja, also neben Nudeln Bolognese ja auch einige Gerichte, die so auch aus der asiatischen Welt kommen etc. Habt ihr einen gewissen, also sag ich mal so, gibt es so eine Art Grundrezepte-Welt, wo man so sagt, okay, das sind so die Classics, die gehen auf jeden Fall, oder wie wählt ihr Gerichte aus, die ihr ins Angebot mit aufnehmen wollt?
Bei uns ist es so, das kommt so ein bisschen aus der Geschichte von Lunch Vegas. Also man muss ja auch nochmal kurz erklären, das habe ich vorhin vergessen. Wir sind Lunch Vegas als Firma und haben jetzt sozusagen unsere Marke Planet V für den Einzelhandel aufgemacht. Das heißt, es gibt so wie das Mutterschiff und das erste Kind ist Planet V. Und als grundlegende Konstellation hatten wir angefangen, mit dem Thema Gerichte aus aller Welt uns auseinanderzusetzen. Und daher kommen viele Rezepturen noch, dass wir sozusagen gesagt haben, es gibt in der indischen Küche, es gibt in der thailändischen, es gibt so viele Gerichte, die von Natur aus vegan sind und die wollen wir sozusagen publik machen. Daher stammen die Rezepte von jetzt. Was wir jetzt sozusagen weiterentwickeln in der Produktentwicklung, hängt teilweise auch von Inspirationen ab, die wir durch Kunden bekommen, die sagen, hey, könnt ihr nicht nochmal so und sowas machen? Also da sind wir total offen und da geht es auch momentan in alle Richtungen. Also da sind Lasagne geplant und die gibt es auch schon für den Großverbraucher, aber noch nicht für den Einzelhandel. Da ist auch mehr geplant, mit dem Fleischersatz noch zu machen, Cannelloni denkbar, Tortellini. Also da geht es in alle Richtungen.
Jetzt hatten wir im Vorgespräch schon eben einmal festgestellt, dass du der einzige Veganer in eurer Truppe bist. Wie passt das denn?
Ich bin nicht der Einzige, muss man sagen. Ja, es gibt noch ein, zwei andere, aber bei denen, wir sind ja jetzt mittlerweile schon bestimmt 50 Mitarbeiter, sind viele Flexitarier, Vegetarier, unsere Kira, die hier ja auch leider stumm zuhören muss, die ist auch Flexitarier. Also das Ding ist ja, die Ausrichtung, die wir haben, ist ja nicht zu sagen, das Vegan ist für uns ein Ding mit dem moralischen Zeigefinger, sondern das Vegan ist aus einem Nachhaltigkeitsgedanken entstanden, dass man gesagt hat, wenn wir auf rein pflanzliche Zutaten zurückgreifen, dann ist unser Fußabdruck, CO2-Fußabdruck einfach weit, weit, weitaus geringer. Und das war einer der Hauptgründe. Deswegen, vegan ist gut und schön, aber bei uns geht es auch viel ums Bio, ja, dass es Bio ist, dass es pflanzlich ist und dadurch nachhaltiger. Und das ist die Ausrichtung. Deswegen, wie gesagt, man darf hier im Club bei uns alles essen und machen, was man will.
Das führt ja so ein bisschen auch zu dem Thema Ernährungstrends und wie ich ja so raushöre, auch gar nicht unbedingt nur Ernährungstrends. Also ich meine, man kriegt das ja sehr, sehr schnell mit, dass die Intention, so wie du es auch gerade beschrieben hast, nicht unbedingt immer so, dass wir wollen jetzt die Ernährung revolutionieren oder sowas, sondern es hat oftmals, oder eigentlich fast immer, würde ich fast schon sagen, diese Verknüpfung zur Nachhaltigkeit. Das heißt, sag mal so, welchen Ernährungstrends oder generellen aktuellen, modernen Strömen, sag ich mal, wo klingt ihr euch da ein oder wo seht ihr euch als Teil davon, einer Bewegung vielleicht sogar?
Also wir haben auch den provokanten Spruch jetzt, die Revolution beginnt auf dem Teller, aber eben die Revolution, sagen wir mal, in erster Linie fürs Klima, sage ich, für die Böden, für die Meere. Weil das ist alles miteinander verknüpft, muss man ja wissen. Also es gibt vor Mexiko zum Beispiel eine tote Zone im Ozean und die gibt es nur, weil die Milch- und Schweinezüchter, also die Kuh- und Schweinezüchter, ihre Gülle im Meer entladen. Und diese Gülle hat dazu geführt, dass die Zone vor der mexikanischen Küste tot ist. Da schwimmt nichts mehr. Und diese Punkte zu ändern durch die Ernährung oder darauf Einfluss zu nehmen, das ist unser Anliegen. So, jetzt das dazu, aber zu den Ernährungstrends. Also ganz klar ist, wir sind Teil des Trends vegan, bio, nachhaltig, regional, aber eben, wir machen das für Vegetarier, Flexitarier, wir wollen niemanden belehren und ihm sagen, ihr müsst jetzt nur noch Lunch Vegas essen. Lunch Vegas ist eine super gesunde Ergänzung. Und es ist für Leute, die sagen wollen, hey, ich will mal eine Woche vegan leben und ich weiß überhaupt nicht, wie das geht, eben vielleicht ein erster Schritt. Es ist für Schulküchen, für Krankenhausküchen ein guter Schritt zu sagen, hey, wir wollen wirklich nachhaltiges Essen anbieten und das auch pflanzlich ist und wir wissen nicht, wie es geht. Da sehen wir uns eigentlich, genau.
Sehr cool. Wenn man so ein bisschen auch in die Startup, also wir sind ja vom Prinzip in diesem Podcast jetzt in der Food-Startup-Welt unterwegs. Und wenn man klassisch an Startups denkt, ist es eigentlich, glaube ich, immer Startup ist gleich Technologie. oder technologische Innovationen auch. Ihr seid im Food-Bereich unterwegs. Jetzt kann man natürlich auch auf der Seite sagen, naja gut, das muss sich ja nicht ausschließen. Also man oftmals haben andere ja, Cases oder auch Intentionen ja trotzdem einen technologisch innovativen Charakter. Wie ist denn das einerseits bei euch? Also würdet ihr auch sagen, ja, bei uns spielt eine gewisse ja, technologische Komponente auf jeden Fall eine Rolle. Und aber vor allem auch eben durch das Thema Food Startup generell, warum braucht es denn Gründung in der Ernährungswirtschaft? Also klar, du hast angesprochen das Thema Nachhaltigkeit und da muss man mit ausspringen und aktiv rangehen. Aber ist es so, dass man nach wie vor noch viel Entwicklungspotenzial in dieser Branche hat? Oder ist es nicht irgendwann so, dass man sagt, ja gut, Kichererbsen kann ich allerlei kombinieren, aber das ist es dann vielleicht schon?
Nee, wir sehen eigentlich momentan ja, also jetzt ein gutes Beispiel ist ja auch Beyond Meat oder ja, die Oatlys dieser Welt, dass du ja eben durch den Ersatz von Fleisch sich jetzt gerade riesige Möglichkeiten auftun, mit Technik Lebensmittel oder das, was wir essen, irgendwo aber auch noch auf einem nachhaltigen Weg zu verändern oder auf einem halbwegs gesunden Weg, obwohl ich das jetzt vielleicht in dem Falle von Beyond Meat wieder ein bisschen bezweifeln würde. Und da sehen wir uns gerade. Also wir haben zum Beispiel unser Verpackungsverfahren so optimiert, dass es eben 30 Tage Haltbarkeit hat bei den Gerichten. Das haben sehr, sehr wenige Fertiggerichthersteller schaffen das. Und dabei haben wir eine 100% recycelte und eine zu 80% recycelte und zu 100% wieder recycelbare Schale, die wir benutzen. Also da spielen natürlich technische Aspekte eine große Rolle, auch für unseren USP, sage ich jetzt mal. Und wo wir uns sozusagen noch sehen, um auf die, ich bleib mal dabei. Du kannst ja die Frage vielleicht mal stellen, wenn sie sich noch dazu fühlt. Ich hatte jetzt noch was im Kopf, aber ich bleib mal dabei. So ist das bei uns.
Also man sieht auch schon, oder also spürt ihr euren revolutionären Charakter in der Ernährungsbranche? Also, weil, ne, ihr habt ja so den Claim und funktioniert das? Was merkt ihr so, dass da schon sozusagen, dass der Samen zu einem Baum wird?
Ja, definitiv. Also man merkt, dass man kommt jetzt wirklich mit Leuten ins Gespräch und wir alle in der Firma machen das ja auch schon eine ganze Weile auf einen anderen Kanälen und du merkst wirklich, dass du jetzt mit diesem Thema vegan, nachhaltig, bio, mit diesen drei Faktoren mit Leuten ins Gespräch kommst, die wirklich ganz weit oben in großen Firmen sitzen, weil das einfach Kernthemen sind und ich glaube, jeder irgendwo weiß, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen, auch in Bezug auf Corona hat sich der Absatz von Bioartikeln verquadrippelfacht. Das ist ja, der kam gestern raus, es gab einen Rekordwert in Einnahmen im Biosektor. Fleischersatz ist ein Riesenthema. Also wir schwimmen da sozusagen auf einer Welle. Das heißt, man kann schon gar nicht mehr von Revolution sprechen oder wenn, dann ist die Revolution schon im vollen Gange. Ja, also dieser bisschen mit Angst behaftete Great Reset, den jetzt das World Economic Forum vorschlägt, also wo man sozusagen sagt, dass nach der Corona-Krise wie so ein Neustart beginnt für die Wirtschaft. Ich würde sagen, ganz feist und frech gesagt, der zeichnet sich auf jeden Fall in unserem Sektor total ab, weil wir erleben Wachstum und Veränderung und einfach das einfach an dem, mit wie vielen Menschen wir jetzt sprechen und die plötzlich mit dabei sein wollen und unsere Produkte mit haben wollen, das ist unprecedented, wie man so schön auf Englisch sagt. Und daran sieht man, die Revolution findet statt und ist im vollen Gange und wird auch von vielen Leuten aus der Industrie endlich mitbefeuert, mitgetragen, es wird mitinvestiert. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit für Startups wie uns.
Ja, siehst du, Thema Technologie, jetzt haben wir es doch hingekriegt, dass Kira auch dabei ist. Deswegen versuche ich mal ein Hallo zu Kira zu werfen.
Hallo Max. Ja, ich habe es geschafft. Es hat tatsächlich eher an der Internetverbindung, glaube ich, gelegen, als
es sind manchmal anderen. Die kleinen Dinge.
Genau. Aber der Sergio, der hat das ja schon ganz gut beschrieben alles und die Fragen, die du gestellt hast. Ich würde jetzt nur noch ein, zwei Punkte zufügen, wenn das richtig,
richtig ist. Sehr gern, ja.
Also, ich denke einfach mal, dass lass den Grund Corona gewesen sein, aber wir sind einfach in einer Zeit des Wandels gerade. Und es ist die neuen Generationen, die dazukommen, beziehungsweise die es uns vorleben. Und da kann man einfach die ganzen Startups einmal beobachten. Das heißt, wir entwickeln uns einfach in eine viel nachhaltigere Richtung. Ob wir uns jetzt den Foodservice angucken oder den LEH, es geht im Endeffekt nicht mehr darum, ich bin der Größte, ich bin der Beste, sondern es geht im Moment eher darum, das Miteinander. Das heißt, wie kommen wir gemeinsam in eine zukunftsorientierte, nachhaltige Richtung? Wo können wir Ansätze setzen? Wo können wir logistische Wege kürzer halten? Warum fährt der eine LKW los, liefert was aus und fährt leer zurück? Warum kann man nicht den LKW, die einholen, ab, wenn man es jetzt so einfach mal sagt, und machen den LKW wieder voll und bringen was? Also ich denke, dieses Thema ist so breitschwächig zu tragen, dass ich denke, der Hauptpunkt ist momentan einfach, dass man versucht, miteinander zu wachsen in diesen Branchen und zukünftig halt neue Wege geht. Und da sehen wir schon Wandel, der gerade auch passiert, dass halt, ob der Großhandel, ob der LEH, dass da die Türen eigentlich recht offen sind und sagen, okay, wir müssen uns jetzt neu orientieren.
Sehr cool, du hast gerade ein super spannendes oder so ein Stichwort geäußert, das war so dieses gemeinsam wachsen. Und das ist zum Beispiel ja auch was wir im Basistage als Coworking Space ja auch immer sozusagen mitbringen wollen, dass wir sagen, wir sind eine Gemeinschaft, unabhängig davon sozusagen, auf welchem Spielfeld sich jeder Einzelne bewegt, aber dass man sagt, lass uns das bündeln und dadurch gemeinsam irgendwie vorankommen und das letzten Endes auch sozusagen regional, überregional, wie auch immer gesellschaftliche sozusagen positive Effekte mitbringt. Das führt mich natürlich zu der Frage, wie wichtig und wertschöpfend so dieser Umfeldfaktor irgendwo ist. Sei es, dass man sagt, man hat andere Startups in der unmittelbaren Umgebung, so wie in einem Coworking-Space eben, oder auch eher generell, das kann ja eine industrielle Anbindung sein. Wie wichtig und wertschöpfend ist das aus eurer Sicht?
Ja, da würde ich einfach ganz kurz nur was zu sagen. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Wir haben ja guten Boden in Deutschland und wir bauen einfach auch gute Sachen an. Ich kann mich erinnern an 2018, da haben wir eine Überproduktion gehabt von Äpfeln. Die Bauern haben, ich wohne selber auf dem Dorf, die haben die Äpfelkisten raus zum Verschenken gestellt. Trotzdem gehe ich in einen Supermarkt rein oder irgendwo und es werden Äpfel aus Peru angeboten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich, genau diesen Punkt verstehe ich nicht. Warum? Also es geht nicht darum, dass wir jetzt Früchte wie Ananas, die bei uns nicht wachsen, natürlich müssen wir die gut aus diesen Ländern einkaufen. Ich selber habe 10 Jahre im Ausland gearbeitet, ich weiß das. Aber es geht halt darum, dass wir unsere Resonanzen, die wir einfach selber auch haben, auch nutzen. Und da rede ich halt darüber, was ich vorhin meinte, dieses Miteinander. Also die Bauernhöfe, das heißt die Verwender, der Großhandel, die Produzenten, das muss mehr zusammen, das muss ein Miteinander sein, damit man in Zukunft einfach sieht, dass man gemeinsam dieses antreibt.
Wenn man es jetzt auf uns direkt bezieht, also wir haben ja wie so eine Art Start-up-Dorf da draußen in Rothenklempenow, da sitzt zum Beispiel noch die Bioboden-Genossenschaft, gut, die sind kein Start-up mehr, die sind jetzt wirklich eine Genossenschaft, die mit Bauern, die praktisch ihren Betrieb umstellen wollen auf einen Biobetrieb, das in die Wege leiten, denen helfen bei den Anträgen und wirklich halt Bioland erschaffen aus konventionell genutztem Land. Dann gibt es die Höfegemeinschaft, die Gemeinschaft der Biobauern, die dort schon vor Ort existieren, von denen wir auch zum Teil Kohl und hier und da Zucchinis, Kartoffeln bekommen. Das heißt, da haben wir ganz kurze Wege, die sind ja direkt bei uns vor der Tür. Dann haben wir noch andere kleine Unternehmen, wie Tlaxcali zum Beispiel, die machen so Mais-Tortillas auch in Bio, die sind direkt neben uns in der Produktion. Also da ist so ein kleines Milieu entstanden an Startups, was ich natürlich total, also wir arbeiten mit allen total eng zusammen und es ist ja auf dem Dorf so, man sieht sich einfach immer zweimal am Tag und kann quatschen und das ist total wichtig für uns und ja, wie Kira das sagt, da steckt auch dieser Gedanke drin, eben immer gemeinsam weiterzugehen und auch zu gucken, wo kann man den einen mitziehen, wo kann man sich helfen und so, das ist uns ganz wichtig.
Thema so Frische von Gerichten, also auch wenn wir einzelne ja, sag ich mal, Zutaten sehen. Also, ne, Kira, du meintest eben auch von wegen Äpfel aus Peru. Ist ja nicht nur die Frage dessen, warum müssen die so weit traveln, sondern warum, also irgendwas muss ja dann sozusagen in diesem ganzen Prozess auch dazu führen, dass die Dinger im Einkaufsmarkt dann trotzdem noch 5 Tage durchhalten und nicht gleich braun werden. Das heißt, wir kommen so ein bisschen zu dem Thema, frische Gerichte oder auch eben Zutaten haltbar zu machen. Wie herausfordernd ist das Thema für euch, gerade mit euren Gerichten auch, das Thema Haltbarkeit?
Ja, der Serge hat es vorhin ja schon angesprochen, wo wir uns ein bisschen sehen. Also ich sag mal meine Meinung dazu kurz. Wir sehen uns eher als eine Ergänzung. Ob bei jemandem zu Hause, ob im LEH oder im Großhandel oder bei dem Verwender. Also es ist ja diejenigen, die vegan oder bio essen, ist ja noch ein geringer Anteil, sagen wir es mal so. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, der Küchenchef, er steht in der Küche und muss verschiedene Sachen kochen. Und der Anteil von dem Kunden an Veganern oder die Bio halt mögen, ist halt noch nicht so hoch. Dann lohnt es sich erstmal, geht es gar nicht, weil die Küche auf Bio nicht ausgestattet ist. Das heißt, er müsste die Küche erstmal in der Herstellung auf Bio auslegen. Das ist sehr kostenspielig. Und da kommen wir dann auf den Punkt, wo wir einspringen und sagen, wir haben ja nicht nur die LEH-Verpackung, sondern wir gehen auch in den Großhandel, in den Großverwender rein, wo wir sagen, hier, wir haben so und so viel Kilo, 2,5 oder 3, je nachdem, wo wir sagen, das reicht definitiv. Und das Schöne daran ist ja auch, selbst wenn du einen Rest über hast, es ist ja im Endeffekt vegan, es ist ja vegetarisch. Das heißt, du kannst es schnell nochmal in eine andere Soße mit reingeben, wiederverwenden. Du hast überhaupt keinen Rückstand von diesem auch. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und so ist es im Haushalt natürlich auch oder in einem Coworking-Space, wo ihr sitzt. Da gibt es Leute, die sind normal, die möchten sich anders ernähren. Und da probieren wir diese kleine Lücke, die gerade entsteht oder immer größer entsteht, einfach zu schließen. Das heißt, dass wir sagen, okay, wir sind hier, wir kochen für euch frisch, wir können diese Lücke füllen.
Und da, um jetzt noch auf die Frische und Haltbarkeit einzugehen, natürlich können wir da jetzt unser Geheimnis nicht verraten, wie wir diese magischen 30 Tage ab Produktion hinbekommen. Das ist natürlich ein Zusammenspiel aus allem und da haben die tatsächlich auch Jahre dran geforscht, unter anderem unsere Gründungsväter hier, sage ich mal, die Familie Thaler. Das heißt, ja, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, Würzung, die Verpackung, die wir ausgesucht haben, das Verpackungsverfahren, dass wir das halt, so, das, was man sozusagen so lange so, eine, so das frisch hält, frisch halten kann, genau.
Wir haben es vorhin schon mal oder immer mal so Step by Step angerissen, das Thema Lieferketten, Produktionsverfahren etc. Also so irgendwie so dieses ganze Thema auch Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Ernährung. Jetzt mal so ganz provokant gefragt, ist Veganismus die oder zumindest, und das ist wahrscheinlich mit Ja zu beantworten, eine Lösung der Klimaproblematik generell?
Also da würde ich mal reinspringen. Also es wäre eine der Lösungen. Es gibt natürlich ein Portfolio an Lösungen, wo man gehen könnte. Ich finde nur, bis jetzt haben wir uns immer so ein bisschen auf Verkehr, weniger Fliegen. Aber wenn man sich mal vor Augen hält, dass also die Zahlen sind immer unterschiedlich, aber man sagt, 40-70% der Treibhausgase, also nicht nur CO2, auch Methan, sind zurückzuführen auf Massentierhaltung und den Anbau von Futter für die Massentierhaltung. Also dieses alte Argument, naja, ihr fresst den Tieren ja das Essen weg. Oder ist aber auch Soja. Ja, aber es wird halt 80% des Sojas wird an Tiere verfüttert, die dann für die Fleischproduktion herhalten müssen. Also sagen wir mal einfach nur, wir würden es auf 50% reduzieren, den weltweiten Fleischkonsum, können wir uns ja ausrechnen, was das für die Treibhausgase ausmachen würde. Und hätte einfach einen riesen Impact, wenn wir bewusster mit dem Thema Fleisch umgehen. Gestern hatte ich noch mit jemandem gesprochen aus der Industrie und der meinte auch, er glaubt, in 10 Jahren ist Fleisch eher einfach ein Luxusprodukt. Und dann wird, wenn man Burger essen geht, isst man halt einen pflanzlichen Burger. Das wird viel normaler sein als jetzt. wo man eher sagt, der pflanzliche Burger ist noch das Luxusprodukt und auch vom Preis, dass er denkt, das Verhältnis wird sich umdrehen. Sowas kann ich mir halt eher vorstellen.
Kira? Genau.
Ja, hat Sergio super beschrieben, sehe ich genauso im Thema Food, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Für mich gehört die Logistik da genauso zu in der Nachhaltigkeit. Guckt ihr unsere Autobahn an, guckt ihr im Endeffekt an, was da los ist. Das ist, denke ich, auch noch in die Klimaproblematik mit einzubinden, kürzere Wege schaffen, mehr Miteinander. Ja, und sonst habe ich dazu eigentlich auch nicht viel zu sagen. Es ist ja auch so, dass wenn man jetzt 7 Tage die Woche Fleisch gegessen hat, also ich selber bin ja auch Flexitarier, wie Sergej schon erklärt hat, und ich habe einfach mein Leben umgestellt. Das heißt, ich kaufe mir Aufschnitt zum Beispiel nicht mehr aus Fleisch. Da finde ich, das schmeckt genauso gut und ist genauso nachhaltig, die Wurst, ob meine Mortadella, die ich mir kaufe, oder die Salami. Und da fängt es ja schon an. Also ich habe meinen Fleischkonsum bestimmt auf 60% reduziert, was ich nicht mehr esse. Ich lasse mir aber auch die Bockwurst mit Pommes am Stand mal nicht entgehen oder die leckere Weihnachtsgans zu Weihnachten. Also da oder mal eine Kohlroulade. So, das muss bei mir einfach mal sein. Ich komme aus dieser Generation halt auch noch, dass ich einfach sage, ab und zu brauche ich das. Aber grundgenerell esse ich also auch natürlich auch unsere Produkte, weil sie frisch sind und weil es mich jetzt alleine zu viel Zeit kosten würde, mich hinzustellen und dieses Produkt selber zu kochen. Und somit esse ich in der Woche auf einmal, ohne dass ich es wirklich sehr bewusst gemacht habe. Ich habe einfach mein Bewusstsein im Einkaufen geändert, verstehst du? Was ja gerade auch in unserem Business passiert, der Einkauf, der dreht sich gerade, ja. Man muss halt gucken, dass man auf Nachhaltigkeit mehr geht und viele Hersteller halt müssen sich neu einspielen. Und da denke ich einfach, da kann jeder bei sich selber so ein bisschen anfangen, ne? Dass er einfach guckt, warum kaufe ich das so? Warum kaufe ich es nicht anders? Schmeckt doch gleich, schmeckt doch genauso und ist sogar vielleicht noch nachhaltiger und, und. Also da denke ich, da kann jeder so seinen Satz mit zu beitragen.
Sehr cool. Ich habe eine abschließende Frage noch an euch. Was ist euer nächster Big Step, euer nächstes Projekt, eure nächste Agenda, die ihr angehen wollt? Sergej.
Ja, wir bauen eine neue große Produktionshalle. Also bis jetzt sind wir ja in so einer Schlossanlage und nutzen da sozusagen ein Gebäude von diesem alten roten Klempenower Schloss. Oder es war nicht wirklich ein Schloss, aber man nennt es Schloss, lange Geschichte. Und jetzt bauen wir aber tatsächlich wahrscheinlich ein paar Orte weiter eine große Produktionshalle, um der Nachfrage Herr zu werden. Genau, das ist ein Riesenschritt, den wir jetzt machen.
Alle Zeichen auf Wachstum praktisch.
Genau.
Ja, alle Zeichen auf Wachstum. Wie gesagt, wir haben ja in Renten und Roten Klempen nur gestartet, wie Sergio das gesagt hat. Nun geht's weiter, zweite Produktion kommt ran. Und wir werden definitiv in 2021 auch den Export beginnen. Na, dass wir also auch in den Export reingehen. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, was auf uns zukommt.
Sehr, sehr cool. Ja, ich habe eine Menge mitgenommen, eine Menge gelernt. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr Zeit hattet und wir mal so intensiv über diese ganzen Themen quatschen konnten, auch mal so ein bisschen um die Ecke schauen. Mir hat super Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Danke, ja, danke euch.
Danke, 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 Max. Wir bleiben ja sowieso in Verbindung.
Mit Sicherheit.
Und ich wünsche jedem noch einen wunderschönen Tag und ein schönes Wochenende auf jeden Fall.
Sehr cool, danke. Weiter geht's in die zweite Gesprächsrunde, diesmal mit Johannes von Goodsport. Er hat mit seinem Co-Founder Ben sich den Protein Balls und gekeimten Müsli gewidmet. Absolut spannendes Gespräch, hören wir mal rein. Dann freue ich mich jetzt mit Johannes von Goodsport ins nächste Gespräch zum Thema Food, Food Startup und Co. in MV zu gehen. Deswegen moin moin an Johannes.
Ja, moin moin, Max.
Genau, wir starten mal rein. Ihr seid mit Proteinballs und Müslis am Start. Sind das nach wie vor Foodtrends oder ist das was, wo man so sagt, naja, Müsli gibt es ja nur auch nicht seit gestern erst?
Ja, also Foodtrends würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Müsli letztendlich ist sehr allgemein. Wir sind ja ein bisschen spezieller ausgerichtet auf gekeimte Müslis. Das hingegen ist auf jeden Fall ein Foodtrend. Die gekeimten Lebensmittel verbreiten sich immer mehr. Vor allem auch im amerikanischen Markt sieht man dort einen großen Trend, da ja einfach die Verfügbarkeit der Mineralstoffe und Vitamine größer ist, wenn das Korn angekeimt wird. Und auch die Verdaulichkeit der Körner einfach steigt. Und ja, das haben wir hier mit aufgegriffen und haben dadurch unsere Müsli-Mischung und jetzt auch die Protein- und Energy-Boards im letzten Jahr gelauncht.
Cool. Das heißt, also du hast es eben schon angesprochen, was ist so die Magie hinter dem Gekeimten? Also ich habe das auch schon das ein oder andere Mal mitbekommen. Mhm. Also so, wenn man jetzt mal ein normales Müsli mit einem gekeimten Müsli vergleicht, was eben das Thema Verdaulichkeit schon mal angeschnitten ist, gibt es noch mehr sozusagen Eckpunkte, die da auf jeden Fall das gekeimte Müsli attraktiv erscheinen lassen?
Genau, also normalerweise hat man es ja im Biologieunterricht irgendwann gelernt, das Korn verbringt ja so eine Art Winterruhe und wartet darauf, wieder in den Boden gebracht zu werden und dass da daraus eine neue Pflanze entsteht. Und genau diese Winterruhe ist halt das, was du sonst konsumierst bei einem normalen Müsli. Also eigentlich ist das Korn gerade in einer Schutzfunktion und versucht, alles in sich zu behalten. Wenn du das Korn aber in die Erde bringst und quasi befeuchtest, es anfängt zu keimen, brechen halt die Strukturen auf und du kommst viel besser an die Mineralien, Vitamine, die dort eingeschlagert sind. Und die Kohlenhydrate werden aufgespalten von Mehrfachzuckern in Einfachzucker, wodurch eine natürliche Süße entsteht. Und antinutritive Stoffe, die ja auch vor Fraßfeinden schützen, wie die Phytinsäure, werden halt abgebaut. Und das ist natürlich auch immer das, was man eigentlich möchte. Und ja.
Hat es denn auch eine geschmackliche Komponente eigentlich? Also könnte man sagen, das ist schon, spürt man schon?
Also das merkst du schon. Gekeimte Produkte gehen natürlich immer ein bisschen mehr hin zum Thema Sprossen. Also du hast so eine leicht grüne, grasige Note, würde ich jetzt sagen, mit drin. Und du hast eine andere Struktur. Also bei den Haferflocken, das ist ein gutes Beispiel. Dadurch, dass die langkettigen Kohlenhydrate aufgespalten werden, sind die Haferflocken ein bisschen bröckeliger und zerfallen leichter, was natürlich gut ist, um zum Beispiel ein Porridge zu machen. Ja, genau. Das sind so die wesentlichen Unterschiede, die man da direkt spüren kann.
Das klingt für mich aber auch so ein bisschen nach einem relativ aufwendigen, sag mal, Research-Prozess beziehungsweise auch Produktionsprozess. Magst du mal so erzählen, ist das eine aufwendigere Geschichte als klassische Produkte in dem Bereich?
Ja, definitiv. Wir haben ja einen ganzen Produktionsschritt mehr. Wir müssen die Körner keimen und dann anschließend wieder schon trocknen, damit auch alle Vitamine erhalten bleiben. Das macht das Ganze natürlich auch teuer. Deshalb sind wir jetzt natürlich auch in einem anderen Preissegment unterwegs als eine normale Haferflockenmischung. Ganz klar. Der Prozess an sich ist ja nicht neu. Also jeder kennt es von seiner Oma wahrscheinlich, dass sie damals Bohnen oder so eingeweicht hat. Das ist letztendlich genau das Gleiche. Es waren halt wenige Stunden, aber dadurch werden halt Phytinsäure und Bitterstoffe abgebaut und es ist einfach leichter verdaulich und weniger Probleme mit der Verdauung nachher.
Und also wie kann man sich, wenn man jetzt mal so ein Bild vor Augen sich führen möchte von diesem Prozess, habt ihr eine riesen Halle, wo diese vom Prinzip so diese ganzen kleinen Keimungsprozesse sozusagen in verschiedenen Phasen durchlaufen oder funktioniert das auf dem Acker? Wie kann man sich sowas vorstellen?
Genau. Also wir selber haben es leider noch gar nicht. Da fehlt uns einfach auch noch das Kapital für. Wir machen es derzeit mit einem Lohnproduzenten, der die Keimung für uns übernimmt. Und du hast letztendlich, wie es viele vielleicht aus der Sprossenzucht kennen, hast du einfach einen großen Keimbehälter, in dem die Körner mit Feuchtigkeit bewässert werden und feucht gehalten werden auf einem gewissen Feuchtigkeitsgehalt und bei einer bestimmten Temperatur. Und sobald sie anfangen zu keimen, das ist so zwischen 24, 36 Stunden, je nachdem, welches Getreide oder welche Saat man dort hat, fängt man an mit einer schonenden Trocknung. Das passiert dann meistens über Warmluft und versucht dort unter 45 Grad zu bleiben, damit die Vitamine auch erhalten bleiben.
Okay. Gerade bei euren Proteinballs habt ihr ja auch so verschiedene, sag mal, Geschmacksrichtungen oder auch Ausrichtungen, zum Beispiel so Energy, Protein etc. Gibt es da so wesentliche Unterschiede? Also dass man, wenn ich jetzt sage, okay, wenn ich mich ja zwischen einem Proteinballpack oder einem Energyballpack entscheiden müsste, welche Ausrichtung sozusagen, also was ist so der signifikante Unterschied da?
Genau, also die Energy Balls sind eher gedacht für vor dem Training und während dem Training. Wenn du wirklich noch schnell neue Fructose, Glucose brauchst, um neue Energie zu haben für ja, die nächsten Kilometer. Die Protein Balls kannst du eher so nach dem Training konsumieren, wenn du schon mal deinen ersten Proteinkick zusätzlich haben möchtest. Letztendlich basieren beide auf Datteln bzw. auf Weintrauben. Also beide haben relativ hohen Kohlenhydratengehalt, was halt nicht nur Sportlern zugutekommt, sondern halt jedem, der irgendwie am Nachmittag ein Leistungstief hat auf der Arbeit am Bürotisch, bekommt er halt dadurch nochmal einen kleinen Energieschub. Und anders als bei einem Zuckerriegel ist dieser Energieschub halt relativ langsam, da wir einen hohen Ballaststoffgehalt haben in den Datteln und Weintrauben und die Energie dadurch langsam freigesetzt wird.
Das sozusagen führt ja ein bisschen zu der Frage, die so ein bisschen auch mit eurem Namen, also Good Sport, zusammenhängt. Ist es so, dass sich eure Produkte eher an Sportler richten oder ist es schon so, dass man sagt, nö, eigentlich ist es für jeden, der, wie du gesagt hast, mal ein Tief hat?
Genau, also der Name ist historisch gewachsen. Gegründet hat das Ganze ja Benno Bahnke, der ist Extremradsportler, fährt bis zu 25.000 Kilometer im Jahr und der hat halt für seine eigenen Bedürfnisse ein Produkt gesucht, was ihn bei seinen Sportwettbewerben unterstützt. Und da hat er dann 2015 GoodSport entwickelt und die Marke gegründet und auch die Company gegründet. Und mittlerweile haben wir uns aber dahin entwickelt, dass wir für jeden da sein wollen, der sich irgendwie gesundheitsbewusst ernähren möchte und auch für jeden Hobbysportler. Also ob man jetzt 15 Minuten Workout am Tag macht oder halt der Profisportler, der den ganzen Tag trainiert. Also wir bedienen da eigentlich die ganze Front und sind für jeden da, der sich irgendwie ja vor allem im Fokus bio, vegan, glutenfrei wiederfindet.
Sehr cool. Du hast es vorhin schon mal angerissen, dass ihr sozusagen bei eurem Produktionsprozess noch nicht viel eigene Ressourcen sozusagen zur Verfügung habt. Wie sieht denn das bei euch aus, also auch von der Teamkonstellation? Macht ihr das zu zweit, rockt das durch und dann der Rest ist Outsourcing oder wie ist so eure Business-Konstellation an sich?
Genau, also tatsächlich ist es so, dass Ben macht das, ja, unterstützt im Marketing und hat zum Beispiel jetzt in diesem Jahr wieder sein eigenes Event zum zweiten Mal. Das ist ein Rad-Event von Berlin nach München und wieder zurück nach Berlin, was er veranstaltet. Das ist so sein Thema, also alles, was im Sportfokus, im Marketingbereich ist. Und ich übernehme das komplette operative Geschäft, also alles, was Vertrieb und ja, Ressourcen, Sourcing und so weiter ist. Ansonsten, wie du richtig sagst, läuft es bei uns über ja, Freiberufler, die wir dann auswählen und mit denen ich auch in einem alten Unternehmen schon zusammengearbeitet habe, die für uns dann ja, die Ads und solche Geschichten übernehmen.
Das heißt, könnt ihr da auf so eine Art bestehendes Network schon zugreifen? Also ist das schon so, dass sagen, okay, wir sind da eigentlich ziemlich fest verdrahtet oder auch ist das regional, ist das sehr breit aufgesteuert, vielleicht sogar international?
Genau, also mein Netzwerk ist national sehr groß im Startup-Bereich, also im Food-Startup-Bereich vor allem, weil ich die letzten Jahre dort auch als Angestellter immer tätig war in ja, diversen Food-Startups. Und da greife ich jetzt natürlich auf die alten Bekannten zurück, mit denen ich dort gut zusammengearbeitet habe. Die spielen jetzt auch bei GoodSport wieder eine Rolle.
Das heißt also schon, also man sagt ja immer, ein Gründer muss vor allem mit Passion auch dabei sein. Jetzt ging es auch ein bisschen danach, der Background spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Wie siehst du das so, dieses Thema wirklich motiviert sein, Passion dafür haben, für das Brennen und aber auch sozusagen die Kompetenz oder so ein bisschen, sag ich mal, den Background mitzubringen. Wie wichtig sind diese beiden Elemente in so einem jungen Unternehmen?
Ja, also ganz klar, wenn du nicht mit 100% dabei bist und für die Sache brennst, dann wird es nicht funktionieren. Das ist Grundvoraussetzung. Du musst voll dabei sein und alles geben für dein Projekt. Aber ganz ohne Hintergrundwissen wird es auch nicht funktionieren. Also du musst schon ein bisschen dich entweder sehr tief reinarbeiten in die Materie oder man bringt ein bisschen was mit in dem Bereich, wo auch immer man tätig ist. Jetzt bei uns natürlich das Thema Food, bei anderen dann vielleicht das Thema irgendwie Technologie. Von beiden ein bisschen, aber im größeren Fokus auf jeden Fall muss man dafür brennen und komplett dahinter stehen und alles dafür geben.
Und beim Thema Startup, du hast gerade das Stichwort Technologie genannt. Startups sind ja ganz klassisch, assoziiert man immer mit digital, mit technologisch etc. Ihr macht ja Food primär. Ist das so, dass ihr sagt, Food ist so eine Art Standalone-Segment oder ist es auch sehr technologisch? Also braucht es das? Ist es vielleicht sogar fast schon mehr technologisch als das eigentliche Food?
Also ja, dass man Startups unbedingt mit Technologie verbindet. Das ist vielleicht tatsächlich so, war mir jetzt gar nicht so bewusst, weil ich aber auch nur aus der Food-Startup-Szene komme. Ja, wir machen Food, weil letztendlich jeder von uns muss essen und jeder von uns möchte leckere Produkte essen. Und Technologie und Food zu verbinden ist immer gut und immer wichtig, weil was wir mittlerweile können in der Food-Industrie, da hätte vor 20 Jahren noch keiner dran geglaubt. Also als Beispiel, hätte in den 90er Jahren jemand gesagt, dass deine Schokolade durch einen 3D-Drucker läuft und da ein echtes Kunstwerk entsteht, hätte jeder gesagt, was ist ein 3D-Drucker? Also mittlerweile haben wir da so viele Möglichkeiten, ja, Lebensmittel auch einfach anders zuzubereiten und zu verwerten als noch vor einigen Jahren. Da spielt Technologie einen ganz großen Teil mit.
Nochmal so ein bisschen zu diesem ganzen Networking-Charakter. Ich habe jetzt so auch in Vorbereitung auf den Podcast auch festgestellt, es gibt auch das ein oder andere Accelerator-Programm tatsächlich extra dediziert für Food, den Food-Bereich oder auch Food-Startups. Ist das was, wo ihr sagt, das wäre für uns auch denken? Vielleicht habt ihr es auch schon genutzt oder also einfach auch so von dem Thema, du hast vorhin gesagt, uns fehlt noch ein bisschen das Kapital, das aus eigener Hand zu stemmen. Ist das was, wo man sagt, das könnte auf jeden Fall ein guter Weg sein, vielleicht auch für angehende Food-Gründer?
Haben wir auch schon mal mit angespielt, das ganze Thema, und ist auf jeden Fall immer zu empfehlen. Also gerade für jemanden, der ganz frisch dabei ist, der sollte es immer versuchen, über einen Accelerator irgendwie mit reinzukommen, weil er dort einfach viel Expertise von außen bekommt, wie er sich so hart erarbeiten müsste. Wir sind jetzt allerdings schon fast einen Schritt zu weit dafür. Wir sind jetzt eher beim Thema, wir brauchen richtige Investoren, Business Angels. Beim Accelerator haben wir einfach schon jetzt zu viele Erfahrungen. Wir sind jetzt ja mittlerweile seit 5 Jahren eigentlich auf dem Markt, hatten dann ein bisschen Pause durch einen Wegbruch von einem Produzenten und haben einfach ja die Erfahrung schon, die man in so einem Accelerator am Anfang mitbekommt.
Wenn wir mal so das Thema Bio-Siegel, Zertifizierung etc. Angehen. Ich glaube, gerade in Deutschland ist das tatsächlich echt nicht leicht. Also es geht nicht nur bei Steuergeschichten so oder irgendwelchen anderen Anmeldungssachen, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr, ein spannender Weg ist, solche Siegel oder solche Zertifizierungen, wie gesagt, zu bekommen. Wie ist denn das? Also beeinflusst das sehr stark den Gründungs- oder auch Forschungsprozess? Also einfach mal, wenn man so diese Timeline sich anbelangt, mal, hey Mensch, wir haben es jetzt endlich geschafft, hier so ein Produkt auf die Beine zu stellen. Und jetzt geht es darum, das zertifizieren zu lassen, damit es entsprechend auch mit den Emblemen versehen wird. Dauert das lange? Geht das vielleicht sogar tatsächlich relativ gut? Wie wichtig sind solche Merkmale auch?
Genau, also erstmal entscheidet das ja jeder selbst. Man muss ja sich nicht die Logos mit aufs Produkt bringen. Aber klar, wenn du das Thema Bio ansprichst, das ist natürlich das, wo es hingehen sollte. Alle Produkte sollten meiner Meinung nach Bio sein. Bio sollte günstiger werden und breiter verfügbar für jeden. Und die Zertifizierung, die es da derzeit gibt über EU Bio, ist einfach super, weil es in der ganzen EU gleich behandelt wird. Und ich glaube, dass das jedes Startup auch hinbekommt. Der Aufwand ist dort relativ überschaubar. Man muss sich halt mit der Materie sowieso auseinandersetzen. Man sollte auch seine Vorlieferanten genau prüfen. Das sind ja alles, ist ja alles das, was letztendlich in der Zertifizierung auch überprüft wird. Wenn es aber dann um Themen geht wie IFS, ist ja im Food-Bereich ganz groß. Das ist tatsächlich ein sehr hoher bürokratischer Aufwand und viele Startups werden damit dann halt irgendwie, werden darauf angesprochen, wenn es dann um die ersten größeren Listungen geht, bei einem Edeka oder so, dass das gefordert wird. Und da sehe ich dann tatsächlich schon die ersten Hürden, weil dann brauchst du eigentlich eine Vollzeitstelle, die das mitbegleitet. Und das ist dann ja auch wieder eine Frage des Budgets bei einem Startup.
Ganz klar. Also wir haben ja vorhin über Protein das Thema auch sportlich und Co., also vom Prinzip die Relevanz von einer guten und sinnvollen Ernährung für sich selbst und seine eigenen Gesundheit gesprochen. Aber ich glaube, immer mehr stellt man eben auch fest, dass diese ganze Ernährungsbranche einen sehr starken Draht zum Thema Nachhaltigkeit hat. Also nicht nur, dass man eben diesen Kontext hat, vegan rettet das Klima etc. Wie positioniert ihr euch dazu? Wie steht ihr zum Nachhaltigkeitsthema? Wie passen eure Produkte auch damit rein?
Also das ist ein, wie du richtig sagst, ein ganz großes Thema in der Foodbranche. Wir versuchen jetzt als nächsten Schritt zum Beispiel unsere Verpackung komplett auf biologisch abbaubar und ohne Plastik umzustellen. Das war jetzt in der ersten Produktion Ende 2020 noch nicht möglich, weil wir erstmal Lagertests machen müssen mit den Materialien, erstmal Produkte brauchten. Ansonsten versuchen wir dann im nächsten Schritt auch, unsere Hauptzutaten wie Hafer und Buchweizen regional in Mecklenburg-Vorpommern anzubauen, damit wir da auch ein bisschen mehr den Fokus drauf haben. Ja, und das ist, denke ich, das, wo es auch hingehen sollte. Also regionaler Anbau, wo immer es möglich ist. Natürlich, unsere Datteln, das wird ein bisschen schwierig. Aber da muss man halt auch genau einen Blick drauf haben, von wem kommt es und werden die Landwirte dort fair bezahlt und behandelt, was das ganze Menschenrechtsthema auch anbelangt, muss man dort immer einen Blick mit drauf haben. Und da sehe ich aber eine sehr gute Entwicklung in der Foodbranche, also gerade in der Startup-Foodbranche auf jeden Fall.
Das Thema Verpackung finde ich tatsächlich auch extrem interessant. Also als ich vor 2 Jahren in Helsinki bei der Slush war, da war ich extrem fasziniert davon, dass der Bierbecher in Plasteroptik komplett 100% kompostierbar war und sich für mich in dem Moment überhaupt nicht von einem klassischen Plastebecher unterscheiden ließ. Kannst du eine Einschätzung geben, wie weit diese Verpackungsindustrie da auch schon ist? Ist das sonderlich wesentlich teurer mittlerweile noch, so eine Art der Verpackung zu wählen? Oder sieht man schon, okay, das wird nicht mehr lange dauern, dann können wir sogar einmal den Twist hinkriegen zu dieser Art der Verpackung tatsächlich?
Also in den letzten 2 Jahren hat sich die Verpackungsindustrie da sehr, sehr schnell weiterentwickelt. Es gibt da aber auch immer noch, also schwarze Schafe, jetzt, wo du den Becher gerade ansprichst, da gibt es natürlich dann auch immer das Thema, dafür wird dann meistens Mais verwendet, um den herzustellen. Ist das jetzt wirklich der richtige Weg, quasi Lebensmittel zu benutzen, um Verpackungen herzustellen? Sollte man die nicht lieber so konsumieren? Aber es gibt jetzt so 1, 2 große Firmen, die es sehr gut machen, aus nachhaltigen Rohstoffen das umsetzen können. Allerdings, wie du auch schon richtig sagst, ist es immer noch eine Preisfrage. Also es ist tatsächlich mindestens doppelt so teuer wie die normale Verpackung und lohnt sich dann halt meistens auch erst ab riesengroßen Stückzahlen, die man als Startup wiederum nicht umsetzen kann. Und die Großen, die es könnten, machen es nicht, weil der Preis dann wieder zu hoch wäre. Und da fehlt einfach das Umdenken. Da muss viel mehr von den Konsumenten selbst kommen, die Nachfrage und die Forderung. Und natürlich spielt da die Politik eine große Rolle. Also solange wir in der Politik dort keine Veränderung sehen und ja, ich will jetzt nicht von der Plastiksteuer sprechen oder sowas, aber in der Richtung müsste natürlich was kommen, dann würde natürlich auch die Industrie umdenken. Aktuell gibt es einfach keinen Grund dafür, dass sie es tun müssten.
Mhm. Aber denkst du, wir sind da auf dem richtigen Weg grundsätzlich schon? Also wenn wir jetzt mal so 4, 5, 10 Jahre aufmachen?
Ja, wir sind da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Also man hat ja gesehen, dass immer mehr kleine Unternehmen das auch schon versuchen umzustellen. Also ich spreche da kurz mal über Nucao zum Beispiel als großer Vorreiter, was die biologisch abbaubaren Verpackungen angeht und auch die Kampagnen, die sie dort fahren. Und da müssen jetzt sich die Großen einfach auch mit dranhängen, um da jetzt mal Nestle, Unilever und Co. Ja, mit einzubeziehen. Die sind die Vorreiter. Wenn die es machen, wird es auch einfach günstiger, weil die Hersteller von den nachhaltigen Verpackungen einfach mehr produzieren können. Und dann können sich das auch viel mehr kleine Unternehmen leisten, überhaupt den Wechsel umzusetzen.
Mhm. Wo wir gerade so über den Zukunftsblick sprechen, eine abschließende Frage an dich. Wie geht's bei euch weiter? Produktvielfalt erweitern, expandieren, professionalisieren, Produktion integrieren. Was ist so der nächste oder vielleicht auch die nächsten Big Steps bei euch so generell?
Ja, also wir haben ja jetzt im Herbst letzten Jahres erst den Neustart gehabt mit unseren aktuellen Produkten. Wurden dann natürlich wie viele stark von Corona ausgebremst, also haben eigentlich kaum Termine bekommen bei Handelsketten und so weiter. Das heißt, der Fokus liegt jetzt bei uns ganz klar erstmal im Vertrieb und die ersten großen Handelsketten für uns zu gewinnen, damit wir auch einfach lokal, stationär besser vertreten sind. Und dann haben wir immer noch das Thema eigene Produktion ganz groß auf dem Schirm. Wir wollen halt in Mecklenburg-Vorpommern die Wertschöpfungskette besser ausnutzen und das Getreide, was hier angebaut wird, auch direkt selber weiterverarbeiten für unsere Produkte. Und da sind wir jetzt in der Planungsphase und das wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen, in welche Richtung wir da ja wachsen können.
Sehr cool, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Und wer Lust hat, eure Produkte tatsächlich mal zu testen und zu probieren, der kann auf jeden Fall zumindest auch mal bei uns vorbeikommen, denn wir werden demnächst auch eine Reihe eurer Balls bei uns mit anbieten. Da kann man sich auf jeden Fall mal durchtesten. Ja, Johannes, vielen, vielen Dank. Unser Gespräch ist leider schon wieder am Ende. Hat mich aber super gefreut, mal in den Austausch mit dir zu diesen Themen gehen zu können. Und wie gesagt, ich drücke die Daumen, dass 2021 ein bisschen besser auch für euch läuft im Vergleich zum letzten Jahr und ihr vor allem jetzt richtig durchstarten könnt, ja.
Ja, es hat mich auch gefreut, dabei zu sein. Vielen Dank dir.
Mach's gut, bis dann.
Ja, ciao.
Ja, das war auf jeden Fall eine echt intensive Folge mit, ja, wie ich finde, vielen Insights in die Ernährungsindustrie, so mal so echt von links nach rechts. Ich glaube insbesondere die Verknüpfung von Essen und der Nachhaltigkeit und damit eben der Klimarelevanz ist eine Thematik, über die man absolut noch Stunden sprechen könnte. In dem Sinne, wie steht ihr denn dazu? Lässt sich die Problematik durch unseren Tellerinhalt lösen oder zumindest zum Teil? Ich selbst zumindest gehe auf jeden Fall wesentlich bewusster durchs Kühlregal und glaube, dass Ernährung vor allem da die Grundlage bilden kann. Egal ob für Sport, Job oder einfach, weil man es mag. Man sollte sich bewusst mit seinem Essen auseinandersetzen und für sich den idealen Weg finden, egal wie er aussehen mag. Sofern man zumindest eine solide Mischung verschiedenster Gerichte oder auch Essweisen findet, wirkt sich das nicht nur auf die eigene Gesundheit aus, sondern kann auch einen wesentlichen Faktor beim Thema nachhaltige Zukunft ausmachen. Ich freue mich, eure Gedanken dazu zu hören. Schreibt mir gern dazu via Mail an max@basislager-rostock.de oder schaut bei uns vor Ort vorbei und probiert vielleicht das ein oder andere Produkt mal live aus. Bis zur nächsten Episode, bleibt gesund, macht's gut und bye bye, euer Max.